IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
Vor allem steht darüber natürlich das Ziel der Bundesregierung, Deutschland zum führenden Standort nachhaltiger Finanzierungen zu machen. Aber wenn ich diesen Mut aufbringe, dann bin ich bei der Veränderung auch dabei. Wenn ich den nicht aufbringe, dann werden andere Rahmenbedingungen entscheiden, was passiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Heute habe ich für mich einen sehr besonderen Gast hier sitzen im Podcast. Michael Schmidt, CFA, Mitglied des Sustainable Finance Beirates der Bundesregierung. Hallo Herr Schmidt, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, bin sehr gerne gekommen.
Ja, und warum sage ich besonders? Weil natürlich der Sustainable Finance Beirat die Bundesregierung mitberät und Sie uns ein bisschen Einblicke geben in das, was Sie tun dort, was da auch vielleicht für Themen auf dem Tisch liegen. Aber bevor wir damit anfangen, stellen Sie sich doch gerne einmal kurz und knapp vor und gehen Sie auch gerne darauf ein, wie Sie überhaupt Mitglied des Sustainable Finance Beirats geworden sind.
Sehr gerne, Frau Adam. Ja, ich bin seit gut 30 Jahren im Asset Management tätig und habe das schon in den 90ern nach einer Bankausbildung angefangen, habe an der Frankfurt School, heute Frankfurt School, damals Hochschule für Bankwirtschaft studiert und war schon sehr früh von Kapitalmärkten begeistert und war dann Aktienanalyst, habe auch Portfolios gemanagt über lange Zeit und Geschäftsleiter in verschiedenen Unternehmen, angefangen bei der Deutschen Bank, im Deutschen Bankkonzern, 16 Jahre dann Union Investment, DK Investment und zuletzt bei der Lycon AG. Das ist ein Boutique Asset Manager in Hamburg, den wir mit aufgebaut haben. Da war ich im Vorstand und bin jetzt auch weiterhin Berater der Lycon AG, aber auch zusätzlich im Aufsichtsrat der Anthos Fund and Asset Management in Holland. Bin ein Teil meiner Zeit auch Geschäftsführer des Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Darin spiegelt sich auch so ein Stück weit meine Tätigkeit im Policy-Bereich von Sustainable Finance wieder. Und ich bin auch ehrenamtlich bei der D5A, dem Berufsverband der Investment Professionals, im Vorstand. Wie ich sage, die Menschen, die in der Finanzindustrie arbeiten, sind dort zusammen und auch da beschäftigt uns Nachhaltigkeit. Bin im Sustainability Advisory Council der DHL Group, wie sie sich jetzt nennt. Das ist sehr spannend, weil dort auch eben die realwirtschaftlichen Perspektiven einer großen globalen Unternehmung natürlich zum Tragen kommen. Und bin eben auch im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung seit Anbeginn dabei. Wie kam es dazu? Ich bin in diesem Policy oder Regulatorik Thema, was Sustainable Finance betrifft, seit 2017 tätig, kam damals ein bisschen unvermittelt eigentlich dazu. Ich war bei der DK Investment und wurde gefragt, ob ich nicht kandidieren möchte für die High Level Expert Group on Sustainable Finance der EU-Kommission, die damals eingesetzt wurde, um letztlich Empfehlungen an die EU-Kommission zu geben für Maßnahmen, um letztlich die zwei großen Rahmenwerke, nämlich das Pariser Klimaabkommen und die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, nämlich die SDGs, die auch im selben Jahr 2015 verabschiedet worden waren, mit Leben auch zu füllen. Ja? Und da wollte man auch den Finanzsektor dazu nehmen, daher wollte man eine Expertengruppe einsetzen und ich war dann der Einzige aus Deutschland, der in dieser 20-köpfigen Gruppe in Brüssel war. Und das war eine sehr spannende Dynamik. Und am Schluss haben wir ja damals 2018 einen Schlussbericht mit Empfehlungen herausgebracht, den die EU-Kommission fast 1:1 genommen hat und den bekannten EU-Aktionsplan für nachhaltige Finanzierung nachhaltigen Wachstums, so heißt er genau, diesen EU-Aktionsplan mit 10 Punkten übernommen hat letztlich, was natürlich eine tolle Anerkennung für so eine Arbeitsgruppe war. Und von dieser Erfahrung beseelt habe ich mit dem Finanzministerium, dem deutschen Bundesfinanzministerium, auch über ja, ähnliche Beratungsgremien letztlich gesprochen. Das Bundesfinanzministerium, müssen Sie wissen, hat mich da gewissermaßen begleitet in dem Brüsseler Prozess. Und ich fand es eigentlich gut zu sagen, wir bräuchten auch sowas, so eine gute Erfahrung, so eine Beratungsgremium, vielleicht auch in Deutschland. Und auf diese Weise entstand dann die Idee dieses Beirats. Und ich durfte dann auch im Februar 2019 dabei sein, als der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung im Kanzleramt ganz offiziell die Zielmarke ausgegeben hat, Deutschland zum führenden Standort in Sustainable Finance zu machen und eben auch diesen Beirat dann einzusetzen. Das war sehr schön. Durfte dann auch beim ersten Beirat dabei sein, 2019 bis 2021 war der eingesetzt, endete mit der damaligen dann Legislaturperiode und durfte dann, und Sie hatten ja gefragt, wie kommt man dazu, durfte mich dann auch in dem Interessensbekundungsverfahren der neuen Legislaturperiode, die ja Ende 2021 begann, mich wieder bewerben und im Juni 2022 wurde dann der Beirat nochmal neu eingesetzt letztlich. Und da darf ich eben wieder dabei sein. Und das freut mich, dass ich da das seit dieser Zeit in Brüssel, wo ich davor nie eigentlich mit Politik viel zu tun hatte oder mit Regulierung, außer Betroffener zu sein, da das mit begleiten konnte.
Ja, deswegen auch super spannend, Sie als, ich nenne es mal, Kind der ersten Stunde dieses Sustainable Finance Beirats jetzt auch einfach hier bei mir zu haben im Podcast. Und Sie haben ja auch schon viel über die Entstehungsgeschichte erzählt. Und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen tiefergehend darauf eingehen, was machen Sie da konkret? Welche Themen liegen vielleicht auf dem Tisch? Und B, wie ist denn quasi der Beirat so aufgestellt und was ist Ihre Rolle konkret in dem Beirat?
Ja, sehr gerne. Das ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man also Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung hört und dann gibt es ja auch noch den Rat für nachhaltige Entwicklung, den es schon länger gibt und verschiedene Beratergremien, die es in dem Kontext in Berlin auch gibt. Aber der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung ist in gewisser Weise besonders, das sage ich natürlich, weil ich da auch an der Entstehung mitgewirkt habe, aber vor allem steht darüber natürlich das Ziel der Bundesregierung, Deutschland zum führenden Standort nachhaltiger Finanzierungen zu machen. Also dieser Gründungsakt quasi damals 2019. Und er wurde auch von der jetzigen Koalition eben dann in der laufenden Legislatur bestätigt, dieser Anspruch. So, das ist erstmal der Ausgangspunkt. Und auf Basis eben der Empfehlungen des Beirats, der ja 2021 bereits 31 Empfehlungen herausgebracht hatte mit einem Schlussbericht, soll eben eine Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung auch implementiert werden. Deutschland hat eine Sustainable Finance Strategie, die wurde halt im Sommer 2021 verabschiedet, kurz vor der Bundestagswahl. Das heißt, da ist dann einiges ein bisschen liegen geblieben, aber diese Strategie strahlt trotzdem ab und wir sind beauftragt, letztlich bei der Umsetzung von einzelnen Punkten auch entsprechend zu unterstützen, aber eben auch darüber hinaus die Bundesregierung zu aktuellen Fragen zu beraten, aber eben auch die Marktakteure, also nicht nur die Bundesregierung, das ist der Auftraggeber, aber eben auch an Realwirtschaft, Finanzwirtschaft und auch zivilgesellschaftliche Organisationen durchaus Impulse zu setzen. Wir haben grundsätzlich ein freies Mandat, können also Themen auch selber wählen, die Idee ist seitens der Bundesregierung, dass wir auch diesen konkreten Beratungsbedarf aufgreifen und dass wir möglichst auch konkrete Handlungsbezüge entsprechend beachten. Wir selbst haben auch ein Selbstverständnis entwickelt, also es ist ein selbstbewusster Beirat, nämlich die Vision ist, dass das Finanzsystem letztlich zur Transformation zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft beiträgt. Dieser Begriff ist im Übrigen auch im Koalitionsvertrag verankert. Also da haben wir dann noch ergänzt, sozial-ökologische Marktwirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen, um einfach auch diesem Aspekt natürlich der Naturgrenzen Rechnung zu tragen. Und wir haben als Mission für uns erarbeitet, dass wir eben Lösungsräume auch mit internationaler Beziehung setzen, um eben diese Transformation zu begleiten und messbare Wirkungen zu erzielen. Wie sind wir aufgestellt? Wir sind grundsätzlich eine unabhängige Plattform mit einem Multi-Stakeholder-Ansatz. Das heißt also, es ist nicht einfach nur bestimmte Industrien oder so vertreten, sondern wirklich Multi-Stakeholder. Also sprich, wir haben Finanzindustrie, wir haben Realwirtschaft, wir haben Zivilgesellschaft vertreten, wir haben Wissenschaft vertreten. 34 Mitglieder, die sind ad personam bestellt. Das heißt, das sind persönliche Mandate. Natürlich spielt die Kompetenz und die Erfahrung und so weiter, auch die Position im professionellen Leben eine Rolle dabei. Aber grundsätzlich ist es ad personam, also nicht weisungsgebunden. Und das finde ich auch gut so. Das war auch der Erfolg letztlich der HLEC, also der High Level Expert Group in Brüssel. Dazu gibt es 19 beobachtende Institutionen. Das sind in der Regel Verbände, NGOs und auch öffentliche Einrichtungen. Und der Beirat ist geleitet hauptsächlich von den beiden Ministerien, Bundesfinanzministerium und Bundesumweltministerium bzw. BMUV, Umwelt- und Verbraucherschutz jetzt. Und dann heißt es immer so schön, auch in enger Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium, also dem BMWK heute. Und auch das BMJ spielt oftmals eine wichtige Rolle. Aber letztlich ist es ein Beirat der Bundesregierung und diese zwei Ministerien, Umwelt- und Finanzministerium, sind die entsprechenden Leiter. Meine Rolle ist die eines Mitglieds, das heißt also, ich bin ad personam bestellt, einer von 34 Mitgliedern. Und das, wie gesagt, es gab ein Interessenbekundungsverfahren, ich bin da also wegen der Expertise und Erfahrung aus dem Finanzbereich, vor allem aus meiner Investorenerfahrung, das heißt also, ich habe immer sehr stark dann die Investorenperspektive natürlich mit dabei, aber weil ich halt auch aus diesem europäischen Regulatorik und Kontext Erfahrung mitbringe, in der HLEC war, ist das sicher auch ein Element und meine anderen ehrenamtlichen Aufgaben sicher. Ich arbeite in Arbeitsgruppen mit, muss man mal gucken, dass man sich seinen Tag nicht zu sehr zerteilt, aber ich bin in 4 Arbeitsgruppen dabei und eine davon leite ich auch entsprechend. Habe eine geleitet, jetzt, die wird zu Ende gehen, wir sprechen vielleicht noch drüber, die Engagement-Plattform und dann haben wir eben auch diese Gruppe Charlemagne, die weitergeführt wird, die ich auch leite. Und die Arbeit muss man sich so vorstellen, wir haben diese Themen, also zum einen Beratungsbedarf, wir suchen uns Themen, aktuelle Aspekte und haben dann einen Austausch mit verschiedenen Stakeholdergruppen, mit der BaFin beispielsweise auch gerade zum Thema Engagement, führen vielfach Gespräche. Die Arbeitsgruppen selbst bestehen aus Mitgliedern, aus Beobachtenden, aus den Institutionen, aber auch nochmal aus einem erweiterten Expertenpool kann man sich für die Arbeitsgruppen bedienen. Da kann man sich in den Expertenpool kann man sich auch bei Interesse auch einbringen, kann also sagen, ich würde gerne einen Expertenpool, der kann mir vorstellen, in dieser oder jener Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Das ist also auch für andere, die jetzt nicht so eng am Beirat sind, eine Möglichkeit, sich mit einzubringen. Und ganz ehrlich sind wir auch auf diese zusätzliche Expertise auch immer wieder mal natürlich darauf angewiesen. Und so sehen Sie, das ist auch die Idee eben eines Multi-Stakeholder-Ansatzes wirklich zum Leben zu bringen, was manchmal anstrengend ist, aber eben auch, glaube ich, gute Ergebnisse erzielt dahingehend, dass man eben viele einbindet. Und wir machen dann Berichte, wir haben viele jetzt Berichte auch rausgebracht zu verschiedenen Arbeitsgruppenergebnissen. Wir machen Konferenzen, gestalten die mit. Und wir machen auch Stellungnahmen zu europäischen Prozessen beispielsweise. Also SFDR, also Offenlegungsverordnungskonsultationen haben wir teilgenommen, Taxonomie-Konsultationen. Wir bringen uns auch mal ungefragt vielleicht ein. Wir haben jetzt zur CSDDD ein Statement, eine Position des Beirats herausgegeben, also die das CSDDD-Werk auch unterstützt. Das ist manchmal vielleicht, kommt es nicht bei jedem immer so gut an, auch in den Ministerien herrschen natürlich unterschiedliche Perspektiven, aber wir sind frei und unabhängig und sind thematisch fokussiert und deswegen nehmen wir uns das manchmal auch dann eben raus zu sagen, also wir haben jetzt da, wollen da einen Punkt machen. So, das ist so die Bandbreite, die wir abdecken.
super spannend und super viele unterschiedliche Themen auch. Und ja, auch gerade, dass Sie jetzt sehr zeitaktuell und tagesaktuell in Anführungsstrichen auch zur CSDDD ja nochmal eine Stellungnahme rausgebracht haben, das unterstützt haben, auch da den gesetzgeberischen Prozess. Das ist natürlich auch ein Wegweiser und ein Wink einfach an die Bundesregierung, da sich zu positionieren. Und passt natürlich auch zu Ihrer Vision sehr gut. Die Themen, die Sie genannt haben, sei es jetzt die SFDR, die Taxonomie-Thematik, aber natürlich auch ein europäisches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ne, dass wir einfach unseren deutschen Raum auch so gestalten, dass wir halt wirklich Richtung Sustainable Finance agieren, eine sozialökonomische Marktwirtschaft, wie Sie es so schön genannt haben. Super spannende Themen und auch, ich höre da so ein bisschen raus, Sie machen das mit sehr viel Leidenschaft, was sehr schön ist.
Meine Historie ist ja Asset Manager, ja, und Investor zu sein. Und ja, am Anfang meiner Karriere, sehr lange als Portfolio Manager und Analyst, spielte Nachhaltigkeit eine geringe Rolle. Und ich bin zum ersten Mal 2006 so mit dem Thema über Kunden letztlich konfrontiert worden, dahingehend, dass wir keine, damals einfach für ein Kundensegment wie Stiftungen oder kirchliche Anleger kein richtiges Produkt hatten und auch keine Lösungsansätze. Und ich war damals Head of Research und auch Leiter Aktien für institutionelle Anleger bei der DWS, Deutsche Asset DWS. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und gesagt, was können wir denn da, was ist denn da Best Practice? Haben dann auch wirklich, das hat auch dazu geführt, dieser Impuls von Kundenseite, dass wir damals auch einen Beirat für Nachhaltigkeit in der DWS gegründet haben und geguckt haben, okay, wir müssen das besser aufstellen. Und das war der erste Berührungspunkt. Und bei Union Investment habe ich mir dann auch, da gab es dann auch einen Kreis von Anlegern, die das gerne wollten. Und habe dann gesehen, das ist auch eine Chance der Wertschöpfungsvertiefung und auch, auch ein Wachstumssegment, was auch gut gelungen ist. Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, als Anleger, als Investor selbst und als Analyst, Mensch, sollte das nicht an, vielleicht sollten ökologische, soziale Aspekte und Governance sowieso nicht auch eine größere Rolle spielen in der Analyse, wenn sie relevant und materiell sind. Und auf die Weise bin ich dann auch mit meiner Rolle bei der DVFA mehr und mehr auch dazu Überzeugung gekommen, dass es in die Entscheidungsprozesse, nüchternen Entscheidungsprozesse einer Investition, ich glaube, das gilt auch für die Kreditvergabe, mit Einfluss haben sollte. Und dann wurde es spannend, weil dann plötzlich klar wurde für mich auch, naja, es gibt Dinge, die sind wirklich relevant und haben einen Effekt und andere Dinge sind mehr so Präferenzen. Und ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Ja, also was habe ich für Vorstellungen über die Welt? Das sind Präferenzen, die muss man als Anbieter wie Asset Manager auch durchaus befriedigen. Ja, will ich jetzt Atomwaffen ausschließen oder nicht? Will ich gar nicht diskutieren hier, aber das ist oftmals eine Präferenz. Oder Tabak oder Alkohol, da haben wir auch interessante Diskussionen mit manchen Anlegern geführt. Und dann gibt es aber Elemente, die sind einfach fürs Geschäftsmodell äußerst wichtig. Also hat das Unternehmen noch eine Zukunft in 10 Jahren? Gibt es, und dann kam die Stranded Asset-Thematik mit dem Klimawandel stärker ins Bild. Und da wird es dann wirklich echt relevant. Und die Sustainable Finance-Regulierung hat meines Erachtens dahingehend einen wichtigen Wert, da den Anschub zu geben, dass das in der Breite verstanden wird, dass man auch Systemrisiken besser erkennt und der Markt mit seiner Kraft angeschoben wird. Weil man muss schon anerkennen, die Marktakteure selbst hätten wahrscheinlich das gar nicht so schnell erkannt oder sie würden es zu spät erkennen. Wir haben ja diese Diskussion, Mark Carney hat es ja wunderschön gesagt, Tragedy of the Horizon, was so weit weg ist im Impact und was aus einem systemischen Gründen als Bedrohung kommt, nämlich die Effekte eines Klimawandels, das spüren wir heute. Also heute vielleicht ein bisschen mehr, die Bewusstsein ist größer, aber sicher 2015, 2016 hat man das nicht so gespürt. Und deswegen ist es so wichtig, dann, wenn man das als gesellschaftliche Aufgabe erkannt hat, und das haben die Regierungen durchaus, das dann anzuschieben. Und wir wären heute nicht so weit, wir würden diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht haben, hätte es nicht die Regulierung gegeben. Denn jetzt liegt mindestens das Thema bei jedem und bei jeder auf dem Tisch, sei es in der Finanzwirtschaft, in der Realwirtschaft. Und das ist gut so. Und eben die Leidenschaft bei mir kommt daher, dass ich erkenne, dass es immer noch was zu tun gibt und dass ich selber vielleicht diesen Erkenntnisgewinn hatte, aber eben auch immer wieder auch betone, ich habe das nicht aus einer ideologischen Perspektive, sondern ja, aus einer Perspektive Kunden- und Investmentnotwendigkeit letztlich für mich so erkannt.
Ja, und Sie haben ja auch schon ein bisschen das Thema Regulatorik angeschnitten und auch, dass wir führender Standort einfach werden wollen in Deutschland für das Thema Sustainable Finance. Gerade was das Thema Regulatorik angeht, ist es ja viel negativ behaftet, das Bild einfach. Welche Chancen sehen Sie denn für die Unternehmen, das jetzt einfach bewusst auch für sich als Chance sehen, zu implementieren und auch die Regulatorik so umzusetzen, dass sie sich gut transformieren können?
Ja, ich glaube, das kommt immer zu kurz. Aber das ist natürlich eine Folge der Regulierung grundsätzlich. Man sieht, oh, es wird etwas von einem gefordert, das hat man vorher vielleicht nicht so betrachtet, es wird anders gefordert, als man sich es vielleicht vorgestellt hat, wenn man selbst schon bei Nachhaltigkeit unterwegs war. Und da kommt ein bisschen die Reibung. Und natürlich, die Kompetenzen müssen dazu auch entwickelt werden, sich damit auseinandersetzen zu können. Und ich glaube auch, dass eine gewisse Überforderung tatsächlich da ist. Deswegen arbeiten wir beim Beirat ja auch an dem Thema Transformationsfinanzierung dahingehend, dass auch KMUs und wir haben Regulierung auch wir haben drei Themenfelder, Regulierung, Transformationsfinanzierung und internationale Beziehungen. Und in allen dreien spielt immer wieder auch eine Rolle, wie kann man es leichter machen für kleinere, mittlere Unternehmen, damit sie eben genau diese Chance auch miterkennen. Aus dem, was ich vorhin gesagt habe, es ist relevant für das Geschäftsmodell. Und wenn ich eine größere Transparenz bekomme und bestimmte Aspekte eben auch berichten muss, dann werde ich mich auch im Internen, das ist die ganze Idee von Transparenzanforderungen, dann werde ich mich auch in der Strategie und in internen Prozessen auch damit beschäftigen. Und werde schauen, ja, mache ich jetzt vielleicht bestimmte Produktionsprozesse anders? Überlege ich neue Produkte? Lasse ich bestimmte Produktlinien auch auslaufen? Weil in ein paar Jahren ist das vielleicht gar nicht mehr gefragt oder wird mit Steuern belegt oder mit einem CO2-Preis, der dann höher geht und so. Also das ist die richtige Befassung damit. Und um dann auch zu sagen, also um das eigene Geschäftsmodell letztlich zu überdenken, mit dem Blick auf Zukunftsfähigkeit, Resilienz in der Transformation. Und das ist einfach Strukturwandel. Und wenn man das dann so betrachtet, glaube ich, macht man auch tatsächlich was aus diesem erstmal regulatorischen Aufwand. Und dann, glaube ich, hilft es auch, zukunftsfähig sich aufzustellen, was Kundenpotenziale, Wachstum betrifft, was auch zukünftige Profitabilität und was auch Finanzierungsmöglichkeiten, Finanzierungsspielraum betrifft.
Ja, super spannende Themenfelder, die Sie anschneiden. Und ich glaube, wir könnten noch 5 Folgen mehr aufnehmen. Aber wir sind ja zeitlich auch schon sehr vorangeschritten. Deswegen vielleicht einfach jetzt mit Hinblick auf die Zeit ein bisschen so, was würden Sie denn unseren Kunden beziehungsweise dem deutschen Mittelstand gerne noch mit auf den Weg geben aus all den Botschaften, die Sie schon gesendet haben?
Ja, ich erlebe manchmal so, dass jetzt Nachhaltigkeit, und ich kann das verstehen, manche der Regulierungen, die jetzt tatsächlich auf dem Tisch liegen zur Umsetzung, würde ich jetzt in der Rückschau, was wir uns vorgestellt hatten als Expertengruppe in Brüssel damals, nicht ganz so umsetzen oder hätte es nicht ganz so gemacht. Aber wie gesagt, es war dieser Impuls, erstmal möglichst den Markt anzuschieben. Und das ist gelungen. Also ist es jetzt komplex, jetzt liegt es bei jedem auf dem Tisch, wie gesagt. Viele fühlen sich ein bisschen überfordert. Und dann gibt es die Sorge vor Greenwashing. Ich würde da 3 Punkte machen dazu. Es ist vieles im Fluss. Veränderungen aller Art sowieso. Wir sind im Strukturwandel. Wir haben verschiedenste komplexe Themen um uns herum. Auch es gibt viel Verunsicherung an verschiedenen Ebenen. Wir müssen gar nicht über Geopolitik sprechen. Aber jeder weiß das. Und dann gibt es Klimawandel und dann Digitalisierung. Und das verändert alle Lebensprozesse. Ich würde 3 Empfehlungen geben. Fokus auf das Gesamtziel. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Warum eigentlich? Ja? Und bei Nachhaltigkeit geht es darum, wir wollen doch Wohlstand in einer lebenswerten Umwelt und Gesellschaft auch weiterhin sichern. Und wenn man sich das vor Augen hält, so als Gesamtziel, ich glaube, das kann immer wieder motivieren. Ich würde dann empfehlen, einfach Mut zur Veränderung wirklich auch zu haben. Und Mut zur Veränderung heißt immer auch, ja, ich habe eine gewisse Unsicherheit, muss mich ja trotzdem entscheiden für etwas, muss vielleicht auch mal was ausprobieren, experimentieren. Aber wenn ich diesen Mut aufbringe, dann bin ich bei der Veränderung auch dabei. Wenn ich den nicht aufbringe, dann werden andere Rahmenbedingungen entscheiden, was passiert. Und schließlich heißt das auch am Schluss, ich muss mit Fehlertoleranz auch vorgehen. Und das tun wir uns in Deutschland vielleicht immer ein bisschen schwer, ein bisschen perfektionistisch. Das erlebe ich auch bei der Umsetzung von Regulierung oder auch beim Thema Greenwashing zum Beispiel. Da wird immer gerne so polarisiert. Nein, wir brauchen, und auch die Aufsicht, das ist auch eine Botschaft an die BaFin an der Stelle jetzt im Finanzsektor unter anderem, wir brauchen auch eine gewisse Fehlertoleranz. Weil Mut zur Veränderung heißt, ich muss Schritte machen, die habe ich vorher nicht gemacht. Da kann es mal schief gehen, das weiß jeder. Und dann muss ich vielleicht rückadjustieren und so weiter. Aber wenn ich vornherein die Botschaft ausgebe, es dürfen keine Fehler gemacht werden, dann werde ich nicht diesen Mut zur Veränderung haben. Und dann komme ich wieder auch nicht zu diesem Fokus auf das Gesamtziel, den ich erwähnt habe. Also Fokus auf das Gesamtziel, Mut zur Veränderung und Fehlertoleranz.
Und was ich auch aus der heutigen Folge mitnehmen darf, Sie haben das Ohr an der Zeit, wie man so schön sagt, und auch Sie kriegen mit, welche Unbehagen es in der Wirtschaft gibt. Beziehen ja auch Stellung zu bestimmten Themen einfach, nehmen das mit. Sie sind wirklich ja als Multi-Stakeholder-Beirat aufgestellt, auch haben sehr viele Sichtweisen und versuchen natürlich das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, unter anderem A, Klimaneutralität, aber auch B, führender Standort beim Thema Sustainable Finance, das natürlich gut zu begleiten mit allen Aspekten und Facetten, die es gibt.
Ja, vielleicht kann ich da auch noch eines ergänzen, weil manchmal ist die Erwartungshaltung so an die Finanzindustrie so, ja, die muss jetzt das quasi alles richten. Das geht natürlich nicht. Die Finanzindustrie ist ein wichtiger Akteur im Sinne von Allokation und von Kapital und auch als Multiplikatoreffekt natürlich zu dienen und hat eine wichtige Schlüsselrolle. Aber Veränderungen müssen am Schluss in Produkten und Produktionsprozessen passieren. Und die Finanzindustrie sollte es gut begleiten, fördern. Aber damit das Ganze zusammenwirkt, ist auch, das ist der Blick jetzt, der Finger zeigt so an die Politik auch, es ist schon auch ein kohärenter, wirksamer wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmen notwendig. Und da muss auch eine Verlässlichkeit rein. Also steigen wir jetzt 2035 aus dem Verbrenner oder aus Kohle und so weiter. Ne? Diese Verlässlichkeit, da reagieren Investoren genauso wie Unternehmen sehr sensibel darauf. Ja? Wenn der nicht da ist, dieser verlässliche Rahmen, dann wird man immer auch schauen, naja, vielleicht dauert es doch länger. Man sieht es jetzt auch in den USA, ja, vielleicht Ausstieg später, dann setzen wieder Leute mehr auf Öl- und Gasunternehmen. Also ein nicht kohärenter Politikrahmen. Deswegen ist das auch zum Beispiel ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt des Beirats. Regulierungskohärenz haben wir das genannt. Der ist so entscheidend für die Orientierung. Und dann können aber auch die Mechanismen im Markt, auch das Zusammenspiel Realwirtschaft, Finanzwirtschaft, Banken mit Unternehmen auch gut funktionieren.
Ja, und das ist auch das Wichtige, dieses Zusammenspiel zu haben und dahin auch gehend voranzugehen, um das ganze Thema Transformation einfach voranzutreiben und voranzubringen. Und ich könnte mich jetzt gerne auch noch stundenlang, glaube ich, mit Ihnen austauschen. Wir sind auch komplett vom abgesprochenen Konzept irgendwie abgewichen. Sehr schön. Danke Ihnen dafür, für diese wirklich sehr kurzweilige Folge. Ich hoffe, auch Sie als Hörerinnen und Hörer haben das so empfunden. Und zum Schluss hole ich mir gerne noch mal ein Blitzlicht ein von meinen Gästen hier im Podcast. Und zwar den Satz, Net Zero 2045 ist, einmal bitte zu vervollständigen.
Ja, Net Zero 2045 ist ein lohnendes Ziel für uns alle.
Kurz, knapp, prägnant. Dankeschön dafür. Danke für Ihre Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.